Das ist der Podcast 10 hoch 8 mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Ich freue mich da immer wahnsinnig darüber, digital etwas zu machen, weil Menschen ja extremste Schwierigkeiten damit haben, im digitalen Raum miteinander zu interagieren. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier zusammensitzen und digital diese Folge aufnehmen. Ne, das ist immer wieder eine schöne Nummer, Klaus. Ich freue mich auch, dass du es geschafft hast, dazu zu kommen, weil ich ja gehört habe, bei dir der digitale Bereich scheint ja gerade ein wenig zu klemmen, oder eventuell sogar stecken geblieben zu sein.
Marc, ja, schön, dass wir wieder mal hier zusammenfinden. Und lass es mich direkt eröffnen mit, manchmal ist es wirklich komplex, um nicht zu sagen abstrus. Du hast völlig recht, dass wir uns heute hören können, ist auch ein Triumph der Technik. Aber die Technik arbeitet manchmal auch gegen einen. Ich habe, das sei an der Stelle mal kurz ventiliert, tatsächlich ein Internetproblem bei mir in der Wohnung. Und es ist wirklich nicht zu glauben. Im Jahr 2025. Und jetzt kommt das eigentlich Perverse. Wenn sich bei mir der Aufzug im Haus in Bewegung setzt, geht mein Internetrouter aus. Es ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das öffentlich erzähle. Auch der Telekom-Techniker hat etwas staunend geschaut, als er hier war. Jetzt habe ich eine Firma genannt, um Gottes Willen. Also der Techniker, der hier war. Jetzt, ich habe es ja trotzdem
gesagt. Weiß, glaube ich, auch jeder in dieser Welt, dass es immer der Telekom-Techniker ist.
Ja, genau. Und er hatte keine Lösung parat, außer zu sagen, ich kann nichts für Sie tun. Ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht einen Aufzugsmonteur oder so, aber nein, es ist so, ich bin mal gespannt, wie die Lösung aussehen wird, aber es zeigt, es ist komplex. Und vielleicht gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich glaube, ich werde in einer der kommenden Folgen das Thema nochmal aufgreifen, dann mit einem hoffentlich funktionierenden astreinen Internet und wir nehmen das nochmal auf.
Ja, aber glücklicherweise haben wir ja heute diese Möglichkeiten, die völlig ohne einen Fahrstuhl funktionieren. Man kann ja Hotspots auch über einen Mobilfunkanschluss eröffnen und ich habe noch nicht davon gehört, dass ein Mobilfunkanschluss mit einem Fahrstuhl vernetzt ist.
Nein,
wobei das ja auch inzwischen geben soll, vernetzte Fahrstühle, die einem auf Kommando die Etage ansagen. Ich war dieser Tage tatsächlich in einem Hotel und ich fand das hochspannend. Eigentlich fand ich es extrem nervig, denn mein Hotelzimmer lag unmittelbar neben den Fahrstühlen. Und dieser Fahrstuhl hatte so eine einschläfernde Stimme, die in jeder Etage angesagt hat, wo sie ist. Und ich hörte es die ganze Nacht im Bett.
Okay, das ist aber auch heftig.
Ja, ich stehe auf KI-Stimmen. Ich finde das ja ganz toll, nutze solche Systeme auch leidenschaftlich gerne. Weil ich immer wieder festgestellt habe, wenn ich nach Hause komme und ich schreie meine KI an, sie möge doch bitte das Licht anmachen, dann ist sie die Einzige, die auf mich hört. Insofern das ist auch mal ganz schön, ein solches Erlebnis zu haben. Ja,
Mensch. Die KI anschreien, auch ein schönes Thema. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwann zurückschreit, aber schauen wir mal, wie auch diese Entwicklung sich auslebt, das gucken wir dann mal. Aber Marc, weißt du
was? Na, lieber Klaus, das tut sie tatsächlich leider Gottes, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema, es kommt immer drauf an.
Und du verwendest. Du wirst gehört und bekommst Antwort, okay.
Genau.
Ja. Sehr schön. Marc, aber es ist ein Aufzug, mal bei unserer Fitnessstudio-Metapher zu bleiben, das ist auch ein Fitness-Effekt, ne? Also mal den Aufzug nicht zu benutzen und die Etagen einfach mal zu Fuß gehen. Der Hausarzt rät es, ich tue es, losgelöst davon, ob sowas mit meinem Internet zu tun hat oder nicht, aber ich tue es tatsächlich. Aber nochmal ganz kurz, Fitness, wir sind ja weiter dabei, wir haben ja weiterhin die Mitgliedschaft im Fitnessstudio und das gestaltet sich ja auch bisweilen ziemlich agil und damit habe ich das Wort mal wieder in die Runde geworfen. Zum Thema Agilität bist du ja auch im Moment in Sachen Veröffentlichung unterwegs, wenn ich das so richtig verstanden habe, richtig?
Du, absolut. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, ich sage immer wir, weil es ein schöner Prozess war. Vergangene Woche, das war am 5. März, war es im Projektmagazin ein Artikel zum Thema Agilität und zum Thema der Fallstricke und dieser Fehleinschätzung veröffentlicht. Mhm. Und es war einfach ein schöner Prozess, weil es richtig Spaß gemacht hat mit den Mädels, an dieser Stelle sei gesagt, das waren tatsächlich mal nur Mädels, mit den Mädels zusammenzuarbeiten und diesen ganzen Artikel so nach und nach zu entwickeln. Und was dabei rausgekommen ist, war ein Leitartikel geworden, der heutzutage in den meisten Magazinen gar nicht mehr in dieser Intensität veröffentlicht wird, bei dem ich wirklich die Gelegenheit hatte, mal auf alle Facetten einzugehen. Also was machen wir da richtig? Was machen wir falsch? An welcher Stelle liegen so unsere kleinen und großen Fehleinschätzungen mit Agilität? Und vielleicht ist es mir auch gelungen, den einen oder anderen wach zu rütteln und dabei nochmal darauf hinzuweisen, Mensch, so wie wir das im Moment betrieben haben, kann es eigentlich nicht weitergehen. Also ich freue mich sehr, dass einfach auch diese Möglichkeit da gewesen ist, mal eine andere Meinung und einen anderen Blickwinkel zum Thema agilen Arbeiten in die Öffentlichkeit zu bringen. Und bin auch weiterhin sehr gespannt auf die Resonanzen, die jetzt so eintrudeln und kommen werden. Und mal gucken, wem ich damit auf die Füße getreten habe. Aber in Sachen getreten bin ich auch manchmal gar nicht so schlecht. Ne? Also das kann ja auch mal funktionieren.
Ja, das greift ja im Prinzip auch unsere letzte Folge ein Stück weit auf. Ne? Da hatten wir auch schon dieses Thema Abgesang mal andiskutiert. Aber lass uns da einfach mal so den einen oder anderen Aspekt aus dem Artikel vielleicht mal aufgreifen. Das ist doch vielleicht mal eine ganz gute Idee. Was ich, glaube ich, mal so voraussetzen wollen würde, ist, dass wir mal eben ganz kurz sagen, wenn wir über Agilität sprechen, da ist ja die Grundlage aller Agilität dieses sogenannte oder auch agile Manifest. Ja, da fußt ja im Prinzip alles drauf. Und für die geneigte Hörerschaft vielleicht eben nochmal ganz kurz zum Recap, wie wir ja immer so schön sagen, wir Agilisten, oder vielleicht auch zum grundsätzlichen Verständnis. 4 Regeln oder 4 Maßstäbe, Sätze, die im Prinzip dem agilen Mindset zugrunde liegen. Und Mindset, glaube ich, wird uns heute auch noch in der Folge ein Stück weit des Öfteren begegnen, wenn ich das so im Gefühl haben darf. Ja. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.
Ach, du wiederholst die auf jeden
Fall. Ich bin schon drin. Ich war schon das erste. Ja.
Gut. Weißt du, so oft, wie wir über dieses Thema sprechen, ich muss es ganz kurz einwerfen. Ich weiß, ich unterbreche dich in deinem Redefluss, aber ich muss es kurz einwerfen. So oft, wie wir über dieses Thema sprechen, bei den meisten Menschen, die mit dieser Arbeitsweise zu tun haben, ist es überhaupt nicht präsent. Na, also die meisten, wenn ich da sage, guck mal, hier gibt es das agile Manifest, das was? Und dann wiederholst du mal diese 4 Sätze und dann musst du sie erklären. Ne? Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen, hast du, glaube ich, gesagt.
Ganz genau. Also Satz Nummer 1. Satz Nummer 2. Funktionierende Software, funktionierende Produkte, das kommt ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung, sind wichtiger als umfassende Dokumentation. Also sprich, nicht erst dokumentieren, sondern erst entwickeln. Und zwar vernünftig funktionierend entwickeln. Weiterer Punkt, Zusammenarbeit mit dem Kunden, Kommunikation mit dem Kunden würde ich dazu ergänzen, ist wichtiger als die Vertragsverhandlung an sich. Weil eigentlich kann ich erst über was verhandeln, wenn ich weiß, über was ich verhandeln muss.
Aber vielleicht brauche ich auch gar keinen Vertrag mehr, wenn ich mit dem Kunden einig bin, weißt du? Also im Endeffekt ist das halt ja früher auch mal funktioniert. Handshake, ne? Wir waren uns einig und wir brauchten keine Rechtsabteilung, die Tag ein, Tag aus 40 Volljuristen zu horrenden Honoraren beschäftigt, um unsere Kunden an Verträge zu binden, die ein Leben lang knebeln. Also das braucht es vielleicht dann gar nicht mehr. Aber gut, okay, der letzte Satz, entschuldige, auch da wieder.
Der letzte Satz, und den finde ich, ich habe ja schon in der letzten Folge auch gesagt, dass ich ein leidenschaftlicher Fan von dem Grundsatz bin, dass Agilität ja menschliches Handeln und damit menschliches Arbeiten in den Mittelpunkt stellt. Letzter Satz, reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Wie wir ja wissen, Leben ist Veränderung und zwar permanent. Nichts ist beständiger als die Veränderung. Und darauf zu reagieren zu können, die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, diese Reaktion hinzubekommen, ist doch ein geniales Thema. Ja. Also 4 Sätze, 4 elementare Sätze.
Ja, wusstest du, dass ich diesen Satz, hier, nichts ist so beständig wie Veränderung, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört, ich glaube, das war 2004, auf einer Kick-Off meines damaligen Arbeitgebers, du weißt ja, für welches Unternehmen ich damals gearbeitet habe, und da stellte sich tatsächlich dieser, ich kann ihn ja mal namentlich erwähnen, meine Güte, es tut ja niemandem weh, da stellte sich Jürgen von Kuschowski auf die Bühne und sagte, Mensch, Leute, ihr wisst doch, nichts ist so beständig wie Veränderung. Der Satz hat sich bei mir eingebrannt und immer dann, wenn ich ihn zitiere, dann legen die meisten Leute die Ohren und sagen, oh Gott, diese alte Kamelle, aber das ist einfach tatsächlich so. Verdammt, gerade in der heutigen Zeit, und ich meine, das war schon immer so, das habe ich schon mal irgendwann in grauer Vorzeit erwähnt, komplex war schon immer alles, ne? Und das ist ja genau das Unverständnis von Komplexität. Ne? Also nichts ist so beständig wie Veränderung. Dinge verändern sich ständig und sind in einem ständigen Fluss und sind in so einer Kontinuität. Und wir sind uns, glaube ich, einig, der einzige Faktor, der das lösen kann, ist der Mensch, ne? Der damit umgehen kann. Weil so sind wir erschaffen worden, so sind wir auf die Welt gekommen und eigentlich können wir das verdammt gut. Ne?
Ja, ja, Teil des Systems, ganz geiler. Genau.
Ja, ja, richtig. Geile Nummer. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass da 17 Herren der Schöpfung, der Softwareentwicklung irgendwo in den Bergen um Utah zusammengekommen sind und eigentlich wollten sie nur ein bisschen Skifahren und ein bisschen Wein und Vibe und Gesang und so weiter genießen und haben vier Paradigmen tatsächlich irgendwo zusammengeschrieben, die für mehrere Jahrzehnte eigentlich genau die Grundlage von agilem Arbeiten sind. Das ist echt erstaunlich, dass das irgendwann mal zustande gekommen ist. Ja. Plus die Tatsache, dass da ja auch noch ein paar Grundprinzipien hinten dran hängen, die ziemlich genau erklären, was agil eigentlich meint. Ne? Aber die brauchen wir jetzt nicht zu zitieren, diese 12. Das ist dann irgendwann langweilen unsere Leute hier auch.
Ja. Aber ich meine, von wegen, damit es überhaupt gar nicht langweilig wird, wehe. Lass doch mal ein Stück weit in deinen Artikel einsteigen. Wir werden ihn mit Sicherheit heute in der Folge nicht komplett durchkriegen, weil so ein Leitartikel, der hat ja auch ordentlich Material drin. Aber lass da mal einsteigen. Lass da mal so ein oder zwei vielleicht Fehleinschätzungen in Sachen Agilität einfach mal aufgreifen und mal ein bisschen drüber diskutieren.
Du, können wir gerne machen. Weißt du, im Endeffekt ist das ja zustande gekommen durch, ich nenne es einfach das Kind beim Namen, durch meine Arbeit. Das ist ja das, was ich immer und alltäglich in den vielen Unternehmen erlebe. Und ein Thema, was mir in vielen Unternehmen immer wieder auffällt, ist, und das ist offenbar so diese Aufträge, die mir ins Haus flattern, so nach dem Motto, führ mal bitte bei uns eine agile Methode ein. Ja, also wir sind ja leider Gottes im auditiven Bereich unterwegs, man kann Gesichtsausdrücke nicht sehen. Hättet ihr mich jetzt gesehen, hättet ihr gewusst, wie ich die Augen verdrehe, weil führ mal bitte eine agile Methode ein, wir wollen agiler werden. Da kriege ich ja die Motten, da stellen sich mir ja sämtliche Nackenhaare. Und dann heißt es dann haben diese Führungsetage, also es ist jetzt, Achtung bitte, gleich mal weghören, das ist kein Leadership-Bashing oder ähnliches in der Richtung. Aber dann haben eben diese Führungskräfte, die mich da anfragen, haben gehört, naja, du, wenn wir jetzt mal hier anfangen mit, ich weiß es nicht, mit Scrum und Kanban, dann werden wir automatisch agil. Und ich sage, und dann kommen wir immer zu so einer kleinen Grundsatzdiskussion und ich sage immer, das ist aber, das eine hat mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Also ich meine, ihr könnt natürlich gerne eine Managementmethode gegen eine andere austauschen und jetzt das eine, was früher mal, weiß ich nicht, wie ihr es genannt habt, könnt ja richtig in die historische Kerbe schlagen und sagen, das, was ihr früher Taylorismus genannt habt, das nennt ihr jetzt Agilität. Aber eine Methode macht ja im Endeffekt noch keine Haltung. Eine Methode ist ja eigentlich nur so ein loses Werk, was uns vielleicht dabei unterstützen kann. Aber das ist das, was ich so erlebe. Und da wollte ich einfach auch mal einen Punkt setzen, dass Agilität und Methoden vielleicht miteinander zusammenhängen, aber nicht das sind, was es eigentlich sein soll.
Naja, und die Gefahr besteht ja, ne, wenn du Methoden einführst, dass du dann irgendwann eine Arbeitsweise an den Methoden, dass du Arbeitsabläufe an den Methoden orientierst, anstatt die Arbeitsweise mit der Methode zu verändern ins Positive und damit auch im Prinzip in einigen Punkten sogar zu revolutionieren und diese, ne, die Arbeitsabläufe an die Methode anzupassen. Das geht ja genau in die Richtung deiner Erfahrung zu sagen, ja, wir werden dann mal agil und das Ganze dann per Order Mufti, ja, sozusagen von oben nach unten durchdiktiziert, so ihr seid jetzt agil. Und nutzt ab jetzt diese Tools und dieses Framework.
Ja. Das ist ein guter Punkt, Klaus. Das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also dieses Order per Mufti, dieses Einführen von Agilität. Ich hatte da letzte Woche auch nochmal eine ganz interessante Diskussion mit einem meiner Kunden. Übrigens ein Unternehmen, bei dem ich mega gerne bin und wo wir über die agile Methode relativ viel auch am Mindset geändert haben. Da ging es so ein bisschen darum, ja, man kann ja nicht von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, dass wir jetzt eine agile Methode verwenden. Wir sagen, ja, also ganz richtig ist es ja nicht. Ne, Achtung. Ich meine, irgendjemand im Unternehmen muss ja entscheiden, dass wir jetzt anfangen, auf eine andere Art und Weise zu arbeiten. Und der beste Weg, den so eine Führungskraft, eine Führungsetage eben im Management hat, ist zu sagen, ich meine, ich kann euch ja nicht zwingen, eure Denkhaltung zu verändern, also gebe ich euch eine Struktur rein. Und da ist ja grundsätzlich dieser Weg, da spricht jetzt der Systemiker aus mir, dieser Weg über eine Methodik zu versuchen, etwas zu verändern, grundlegend nicht falsch. Ne? Und irgendjemand muss entscheiden, dass wir jetzt per Scrum oder Kanban oder OKR oder you name it arbeiten. Kann ja nicht irgendein Mitarbeiter um die Ecke kommen, lass uns doch mal ein bisschen rumscrummen, das ist doch lustig. Na, also vom Grundsatz her gibt's ja schon so ein bisschen dieses Order-per-Mufti-Verfahren. Einer entscheidet, sagt, wir machen das jetzt mal. Nur die Frage ist ja nicht das, ob wir es machen, sondern die Frage ist, wie wir es machen. Und das ist ja das, was meistens in die Hose geht, um es mal auf Deutsch, also auf den Punkt zu bringen.
Und da, genau, da war ich eigentlich auch gedanklich. Du hast völlig recht. Ich muss natürlich ich muss etwas vorgeben. Aber das ist im Optimalfall mit einer gewissen Vorbildfunktion verbunden, weil das Mindset, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich, wir kommen gleich auf das Thema Mindset, Denkweise.
Das kommt drauf an, wo wir
schon da, ja. Das muss schon da oben anfangen, ich sag's jetzt mal, ja, da oben anfangen, beginnen und verstanden sein. Denn ich muss auch da, und da ist ja auch ein, wie ich finde, großer Anteil an Beratungsansatz, ich muss ja fair sein und transparent machen. Was bedeutet es, eine agile Methodik, eine agile Denk- und Handlungsweise in einem Unternehmen einzuführen? Stichwort Zeit. Es braucht Zeit. Es braucht Energie. Es ist nicht von Anfang an direkt laufend arbeitsfähig. Und ich muss dem Unternehmen die Zeit geben, in seiner Geschwindigkeit in das Thema hineinzuwachsen. Und das ist so ein Mindset, was gelebt sein will und vorgelebt sein will, ohne zu sagen, so, wie du das eingangs ja sagtest, ich nehme jetzt so ein agiles Framework, drück das durch und ab dann sind wir A, agil, B, besser und C, sowieso viel erfolgreicher in Richtung Kunden- und Marktlage. Ja.
Es ist gut, dass du das gerade genauso ansprichst, also vor allen Dingen diesen Faktor Zeit. Ne? Also das ist, glaube ich, auch das, weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich aus dem Verhältnis, aus dem Arbeitsverhältnis bei dir. Ich kenne es eben aus der Beratersicht, dass dieser Wunsch danach jetzt so schnell wie möglich, ich meine, hallo, bei uns in der deutschen Wirtschaft brennt es wirklich. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Also egal wann und wo ich die Presse aufschlage, wobei dieses ich schlage die Presse auf, ja heutzutage in der digitalen Welt auch nicht mehr ganz so ist. Ich schlage ja keine Zeitung mehr auf.
Du wischst die Presse auf.
Ich schlage auf einer Internetseite auf. überall dort liest du Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft. Und es ist eigentlich jetzt relativ egal, ob wir da mal auf die vielgescholtene Automobilindustrie gucken oder auf andere Betriebe, in denen es gerade im Moment gar nicht so gut geht. Oder wenn wir uns anschauen, wie viel Angst der deutsche Mittelstand hat davor, dass sie nicht mehr wissen. Ich meine, nochmal, Ich werde ja nicht müde zu erwähnen, ja, Deutschland ist ein innovatives Land. Immer mit 1600 Hidden Champions, die auf diesem Planeten fast die Hälfte aller Weltmarktführer ausmachen, sind wir ja immer noch stark. Frage ist nur, was ist mit den 20.000 anderen Unternehmen, die in Deutschland so rumkreuchen und fleuchen, die eben nun mal richtig Panik haben, wie es weitergehen soll. Und es wird ja nicht dadurch besser, dass wir keine handlungsfähige Regierung haben oder ähnliche Dinge. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die da reinspielen. Egal, bevor ich den Faden wieder verliere, was ich ja sehr gerne tue, die Leute haben Angst und diese Angst treibt einen an, jetzt so ein bisschen so einen blinden Aktionismus. Ne? Und dann hat man irgendwann mal ein Buch gelesen, das ist auch so eine typische Aussage eines Geschäftsführers, die ich vor kurzem von meinem Kunden von mir bekommen habe. Sagt er, ja, ich habe ein Buch gelesen, da steht drin, wenn ich agil arbeite, werde ich schneller, lass uns das mal schnell machen. Mhm. Nee, Leute, das haut nicht hin, weil wir reden ja nicht einfach nur von einer Management-Methode, wo du ein KPI gegen was anderes austauschst, sondern wir reden davon, dass wir die Menschen, die arbeiten, in ihren Grunddenkmustern verändern müssen. Ne? Und Klaus, hast du mal aufgehört zu rauchen? Glaubst du, wie anstrengend das ist, dein Denkmuster zu verändern? Ne? Oder hast du mal angefangen?
Neben Suchtpotenzial, ne?
Jetzt haben wir es wieder. Hast du mal angefangen, guter Vorsatz, ins Fitnessstudio zu gehen? Wie lange hält das an? Das ist Veränderung von Denkmustern. Und genauso funktioniert es ja auch in der Arbeitswelt. Na, also wir begleiten ja in meinem Job tagtäglich Menschen dabei, die sich verändern müssen. Und da ist Teil der Tränen ja ganz normal. Ne? Und dann heißt es wieder, oh Gott, wieder zurück. Es war so schön in der Hängematte.
Ja, und es, vor allen Dingen, ne, diese, das hat man ja, glaube ich, auch schon mal miteinander besprochen, dieses Zurückfallen in Cozy-Situationen, in denen ich die Sache gefühlt beherrsche, in denen ich ein Stück weit Famula bin, in dem ich mich zurechtfinde und zwar relativ blind, ja, Stichwort Einführung von neuen Tool-Umgebungen in Unternehmen, ist immer ein Drama hoch 10. Ja, du kannst es noch so gut trainieren, du kannst es noch so gut vorbereiten, du hast erstmal eine grundsätzliche Abwehrhaltung dagegen, ganz davon abgesehen, dass es meistens auch grundschlechtes Marketing gibt oder den Mindset in den Unternehmen, oh, jetzt kommt wieder ein neues Tool, das wird wieder nicht funktionieren, ja, ist auch so eine Geschichte. Aber
nein. Wobei sie da ja oft recht haben, lieber Klaus. Ne? Also ich sage ja, wie sage ich immer, wenn also noch ein Tool wird uns nicht retten, ne? das ist Fakt. Also ich meine, das ist ja auch wieder blinder Aktionismus. Da springen sie alle, ich glaube, ich auch in diesen Artikel reingeschrieben, da springen sie alle auf diese Werbeanzeigen von irgendwelchen Tool-Produzenten. Ich möchte sie jetzt namentlich nicht benennen, weil sie alle per se ja einen ganz guten Job machen, ja. Aber da heißt es dann auf der Seite von XY, aber mit unserem Tool wirst du agil arbeiten und das ist die beste Unterstützung dafür. Ja. Und dann kommt auch wieder dieser Aktionismus in den Unternehmen zum Tragen. Da lass doch noch ein Tool draufhauen. Ich meine, wir haben ja erst 3, ne? Und dann sage ich immer, Leute, Fool with a Tool is still a fool, ne? Das wird sich nicht ändern dadurch und noch ein Tool wird es nicht retten. Das ist ja auch wieder so eine Gefahr, die dahinter steckt. Also schönes Beispiel wieder, ne? Also dann natürlich meckern die Leute, ist doch klar. Die wissen auch gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Wo soll ich noch was administrieren? Wo soll ich noch was eintragen? Da gar keine Zeit für.
Ja, und eigentlich soll ja Agilität genau da im Ansatz etwas ins Positive verändern. Denn die Methode, die zur Denk- und Handlungsweise werden muss, die, wie ich immer sage, mit den Teams, wenn ich mit denen arbeite, die muss in eure DNA übergehen. Ja, noch gar nicht mal Denkweise, sondern wirklich DNA, das muss Zellstruktur werden, ist es auf der anderen Seite genau so, dass ja die gesamten Events, die es im agilen Kontext gibt, und zwar egal in welchem Framework, eigentlich zu einem einzigen Zweck da sind, Austausch und Kommunikation. Da taucht das Wort Tool erstmal gar nicht auf. Das Einzige, was als Tool immer irgendwo eine Rolle spielt, ist ein gewisses Format an Kanban-Tool, damit du halt wirklich siehst, dass du mit bestimmten Aufgaben von links nach rechts Bewegung reinbringst und rein optisch schon dafür eine Bewegung machst, so ey, da tut sich was, da bewegt sich was und am Ende, wenn ich ganz rechts angekommen bin, habe ich eine Abnahme, habe was entwickelt, was wirklich was bringt. Aber es geht um Kommunikation, um Austausch. Und es wird immer wieder, das finde ich auch total erstaunlich, es wird, das ja auch wahrscheinlich seine Erfahrung widerspiegelt, es wird immer wieder dieses Silo-Denken und dieses über die Silos hinaus kommunizieren. Das ist in dieses agile Thema hineingedrückt worden, dass agil die Lösung ist, um aus diesen Silos rauszukommen, aus diesem Silo-Verhalten, diesem Silo-Denken. Agilität kennt keine Silos, weil die Kommunikation und der Austausch findet einfach zwischen Spezialisten und Fachleuten statt. Der Begriff Silo ist, die gibt's nicht. Der wird immer damit, der wird keine reingedrückt, so nach dem Motto, geil, das ist die Lösung dafür. Dann haben wir endlich keine Silos mehr. Aber das schließt ja im Prinzip genau den Kreis zu dem, was du schon gesagt hast. Ja, die Methode macht's nicht, das Tool macht's nicht. Ich muss einfach die Organisation in die Richtung entwickeln, dass man miteinander wertschöpfend und wertschätzend kommuniziert, dass man im Austausch miteinander ist. Und dafür sind ja die ganzen, dafür hat man sich ja im agilen Kontext auch überlegt, lass uns doch einfach gewisse Events festsetzen, die in festgesetzten Zeiträumen immer wiederkehren. Und das hat nichts mit Hurra, wir ballern den Kalender mit noch mehr Terminen zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass eben Informationen fließen, dass die Leute sich untereinander verstehen lernen und immer wieder weiter gut verstehen und eben, dass in dem Kontext, in dem die Leute arbeiten, eben Austausch stattfindet und auch mal eine Diskussion geführt wird.
Ja, das musst du nur mit einer gewissen Stringenz tun, Klaus. Das ist ja auch wieder so ein typischer Punkt, ne? Den, ich glaube, den kennst du, ich erlebe ihn auch regelmäßig. Ne? Jetzt komme ich um die Ecke mit irgendeiner Struktur. Ich sage immer, Menschen brauchen Struktur, damit sie handlungsfähig sind. Also ganz ohne Struktur kannst du nicht machen. Das haut irgendwie nicht hin. Ich meine, dann landen wir irgendwo im Chaos und jeder läuft nach rechts oder nach links und keiner hat die richtige Richtung. Also so eine Struktur braucht es. Und das ist ja genau das, was so ein agiles Framework schaffen will. Ne? Eine Struktur. Jetzt komme ich um die Ecke mit sowas und sage, okay, pass auf, Leute. Also, das ist eigentlich relativ einfach. Ihr braucht euch gar nicht so einen großen Kopf drum zu machen. Es gibt so ein paar Regel-Meetings oder Regel-Events. Und dann gehen die Stimmen hoch und sagen, Hände hoch, oh Gott, noch mehr Meetings. Sollen wir das denn noch hinkriegen? Ja, die Frage kann ich relativ einfach beantworten, weil ich mich auch immer wieder frage, wann arbeiten die Leute eigentlich noch? Die sitzen ja teilweise nur noch in Meetings. Habe ich das mal erzählt, dass ich mal vor einigen Jahren in einem Führungskreis unterwegs war, habe die begleitet dabei, weil bei denen haben die Mitarbeiter gemeckert, unsere Führungskräfte sind nicht da, die kümmern sich nicht um uns. Und dann kam es tatsächlich zu so einer Coaching-Maßnahme, die ich dann begleiten durfte, Führungskräfte in einem mittelständischen Unternehmen, Callcenter-Betreiber. Da habe ich die eine Woche lang beobachtet, diese Führungskräfte. Und am Ende der Woche habe ich sie Freitag mal gefragt, und wie viel Zeit habt ihr euch denn tatsächlich um die Mitarbeiter gekümmert? Ja, ich kann es euch sagen, ich habe 30 Stunden in Meetings gesessen diese Woche, 30 Stunden. Von 38 Stunden Arbeitszeit. Ich habe mich gefragt, wann arbeitet ihr denn eigentlich noch? Wundert's euch denn tatsächlich, Leute, ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht über Agilität geredet. Ne? Ich habe einfach nur über vernünftiges Arbeiten miteinander und Kommunizieren miteinander gesprochen und gesagt, wenn ihr anfangt, eure Meetings zu kürzen und eure Zeit darauf zu konzentrieren, was wirklich euer Job ist, nämlich Mitarbeiterführung, dann werdet ihr feststellen, dass die Leute wesentlich besser funktionieren, also funktionieren in Anführungsstrichen, als sie es derzeit tun, wenn ihr nicht da seid. Und glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr in dieser Zeit, in der ihr da Meetings veranstaltet, tatsächlich hochtrabende Entscheidungen gefällt habt. Nein, habt ihr nicht getan. Zählt doch mal die Entscheidungen auf. Und dann hast du wieder in leere Gesichter geguckt. Ist total spannend. Gerade im Moment taucht das Thema bei mir wieder auf, ne? Einführung agiler Methodik, OKR in einem Unternehmen. Und da hat sich doch tatsächlich ein Team mal vorgenommen, sich diese ganzen Meetingstrukturen anzugucken zur Verbesserung der Organisation. Du weißt ja, OKR ist dafür da, um Mehrwerte zu schaffen und Prozesse zu verschlanken und auf strategischer Ebene zu arbeiten. Da haben die doch tatsächlich festgestellt, dass sie auch 35-40% ihrer Arbeitszeit in Meetings sitzen und die haben in einem OKR-Zyklus haben die 20% der Meetings einfach mal weggestrichen, weil sie festgestellt haben, ja, das ist ja alles nur Kladderadatsch, den wir schon seit 20 Jahren machen. Jour fix da, Jour fix hier, Regeltermin da, steht im Kalender, ist jede Woche. Aber sie sich immer wieder gefragt haben, warum sitzen wir denn eigentlich hier? Ne? Und schwupp, bist du eigentlich schon wieder bei dem, was du eben gesagt hast, agile Meetings schaffen sowas wie eine Struktur, schaffen einen Fokus. Und wenn man sich da versucht, ein kleines bisschen reinzufinden, dann wirst du ganz viele andere Besprechungen, Sitzungen und wie du sie alle nennen willst, es wegstreichen können, weil die braucht kein Schwein mehr. Entschuldigung. Und dann reden die Leute
Da komme ich jetzt mal nochmal mit der Teamebene, ja, weil ich kenne es ja aus dem Daily Business. Diese Struktur hat etwas damit zu tun, und das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Wir sollten eine Folge machen über Meeting-Qualität, Meeting-Kultur.
Da können wir drei draus machen, das ist kein Problem. Okay. Also,
Material. Oh Gott, entschuldige, machen wir eine längere Folge. Weil die sind ja zeitlich gefasst, diese Meetings im Kontext von Agilität, und sie sind wichtig, finde ich, moderiert, und sie haben immer einen gesetzten Inhalt. Das heißt, sie sind ergebnisorientiert. Und ich gebe dir völlig recht, auch aus meinem Arbeitsalltag und aus dem, was ich so auch von Freunden und so weiter mitkriege, viele Meetings laufen ab und kosten Zeit. Und das war's. Oh. Und da muss man sich echt mal tatsächlich wirklich mal den Puls fühlen und sagen, okay, was hat das, ne? Ja, das ist Zeit. Aber was kommt da wirklich raus? Was hat das mit Effizienz oder sogar Effektivität zu tun? Ja, und da finde ich, ist dieses agile Framework, und da glaube ich, sollte man ganz wichtig nochmal gleich einen Punkt einbringen, nicht instrumentalisieren das Framework um des Frameworks willen, sondern es muss leben, es muss von den Leuten gelebt werden. Diese Meetings müssen irgendwann in Fleisch und Blut übergehen, und es muss völlig klar sein, ich habe hier eine Struktur, die mir einen Mehrwert bietet und die am Ende ein Ergebnis bringt, und zwar jedes Mal. Und das ist genau das, wo es doch bei Meetings, bei Zusammenkünften in der Kommunikation drum gehen soll. Und wenn nicht, da bin ich wieder bei Moderation von Meetings, wenn das nicht der Fall ist und das im Verlaufe der ersten 10, 15, 20 Minuten erkennbar ist, dann darf man den Meeting auch abbrechen. Dann darf man sagen, Leute, der Ansatz war nicht okay, lass uns bitte nochmal zurück auf Anfang gehen, wir machen einen neuen Termin, wir bereiten uns den mal jetzt mal mit anderen Faktoren vor, die wir eben rausgefunden haben, die uns hier in der Geschichte fehlen. Jetzt habe ich praktisch schon vorgegriffen auf Folge 1 von N, wenn wir uns mal über das Thema Meetingkultur unterhalten, okay? Aber ja, es ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, nicht, ne, und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, über den wir kurz reden sollten, nicht das Framework, also die Rahmenbedingungen, wo ja diese Meetings zugehören, diese Events, zu denen man sich trifft, nicht instrumentalisieren und nutzen zu wollen, um damit eine eigene, vielleicht nicht vorhandene Struktur zu ersetzen. Weil ohne das entsprechende Mindset der Leute, ohne verstanden und gelebt zu haben, was Agilität ist, nützt das Framework nichts.
Nö, ist richtig. Und trotzdem ist es das, was passiert.
Ja.
Ne, trotzdem wird instrumentalisiert. Und zwar massiv. Das fängt damit an, dass man dann beispielsweise, ich meine, du hast es eben kurz erwähnt, es gibt bestimmte Events, die gesetzt sind. Nennen wir es mal ein Daily oder ein Weekly. Das wird dann mal ganz schnell zu einem Team-Meeting. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Ne? So das ehemalige Team-Meeting wird abgelöst durch das Daily oder Weekly. Wir besprechen immer noch das Gleiche, was wir vorher nicht besprochen haben. Also wir kommen trotzdem nicht auf den Punkt. Und man nennt es dann halt einfach mal anders. Ne? Und dann gibt's die Retrospektive, das finde ich auch ganz interessant, hatte ich kürzlich eine hochspannende Diskussion bei LinkedIn, wo ich mich erdreistet habe, einen Post abzusetzen, nach dem Motto, für eine Retrospektive sollte man sich Zeit nehmen. Na, und bestenfalls auch richtig viel Zeit, weil das ist ein richtig anstrengendes Meeting. Da geht's ins Eingemachte und da muss man einfach auch die Zeit haben. Und dann schrieb mich doch tatsächlich ein Kollege an und sagte, ja, also bei mir ist es überhaupt kein Problem. Ich mache meine Retrospektiven einmal im Monat 15 Minuten lang. Ich sage, wie kriegst du das? Ja, mein Team ist so reif, die haben in 15 Minuten alles besprochen. Okay, glaube ich nicht. Aber diese Diskussion ging dann endlos lang. Wir sind dann auch auseinandergegangen, ohne eine Einigkeit zu erzielen. Nun gut, für mich vollkommen okay. Aber ich sage, so eine wirklich wirkungsvolle Retro. Da musst du halt einfach auch Raum und Zeit dafür schaffen. Das geht nicht zwischen Tür und Angel, mal kurz auf dem Flur irgendwo treffen und 10 Minuten mal ein bisschen quasseln und dann eine Entscheidung fällen, wie wir besser werden. Ne? Und das Schlimme daran ist ja, dass das Instrumentalisieren nicht nur bei diesen Meetings und Events anfängt, sondern es geht ja noch viel weiter. Das ist ja alte Management-Systeme fließen dort volle Lotte mit ein. Die Führungskraft ist immer noch die Führungskraft, die nennt sich aber jetzt anders. Die nennt sich jetzt Product Owner oder Agile Coach. Mein Leben sieht aus auf dem Golfplatz, wenn ich nicht mehr der Managing Director bin, dann muss ich mindestens der Agile Coach sein, damit sich das ordentlich anfühlt für mich. Das sind ja so Kleinigkeiten, die dann wieder passieren. Oder statt irgendwie in Epics, und ich werfe hier mit den ganzen Begriffen um mich rum, ich hoffe, ihr wisst, was Epics und User Stories sind. Du weißt es, Klaus, ist aber egal. Statt in solchen...
Eine eigene Folge zu machen, das mal alles erklären.
Genau, richtig, aber werden eben nun mal die klassischen KPIs herangezogen und dann machen wir wieder genau das Gleiche wie vorher. Also eigentlich lösen wir ein Managementsystem gegen ein anderes ab, nennen es anders, machen aber das Gleiche wie vorher. Und das finde ich ja so erschreckend daran, also dass wir uns nicht verändern, sondern dass wir einfach nur dem Kind einen anderen Namen geben, instrumentalisieren eben.
Das ist, ich habe mal eine Sache gesehen, wo du gerade sagtest, ne, die Führungskräfte nennen sich da nur anders. Es ist ja auch tatsächlich ein Thema der agilen Organisation, dass Führungsebenen verschlankt werden können, nicht müssen, aber sie können. Weil eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Position gebracht werden, selbstständiger Entscheidungen treffen zu können. Meistens ist die mittlere Management-Ebene die da, ich sag's jetzt mal bewusst in Big Brackets, leidet, ja, weil es die nicht mehr braucht oder weniger braucht. Aber ich habe mal eine Sache gesehen, die fand ich echt mega. Wir kennen ja alle diese Schilder, die es bei den Fleischereien gab mit den Hunden. Wir müssen leider draußen bleiben, ja. Und das hatte tatsächlich ein Team an einen Raum gehangen, die hatten so ein Think Tank, wo sie ihr Daily abgehalten haben und wo sie sich selber so einen Rückzugsraum geschaffen haben, um sich mal eben kurz zu brainstormen, in Austausch zu gehen oder wie auch immer. Und dann hatten die wirklich draußen die Führungskräfte, Doppelpunkt, wir müssen leider draußen bleiben. Das fand ich ziemlich cool, weil gilt ja, ne, der Kontakt zu Stakeholdern, zu Führungskräften, der findet eingeschränkt statt und zwar sehr, sehr konzentriert, wenn es wirklich darum geht, Ergebnisse zu präsentieren, sich abnehmen zu lassen oder tatsächlich in den aktiven Austausch zu gehen, weil irgendwelche Themen auftauchen, die diskutiert werden müssen. Ansonsten sind Führungskräfte echt dazu da, locker zu lassen, den Rahmen vorzugeben, das Ziel und die Vision zu formulieren und immer wieder auch motivierend mit dem Team in Verbindung zu treten, außerhalb von irgendwelchen Events. Aber das fand ich ganz witzig, ne? Führungskräfte, wir müssen draußen bleiben, weil das Team einfach so stumpf war und so cool gesagt hat, okay, wir kriegen das hin. Das ist auch eine Message, die da dran steht. Ja? Und geil war auch die unterschiedliche Reaktion. Du hast da so bestimmte gesehen, so, was soll das denn bedeuten? Ich nehme die Idee, Blödsinn. Ja? Und andere, die da echt nebenher gegangen sind, coole Sache, geil, macht mal. Ja, so, ich bin gespannt, wie die Ergebnisse rauskommen. Aber genau, aus den Reaktionen merkst du halt auch so ein Stück weit, zum Teil auch aus welcher Seite die Leute da gewirkt sind. Ne? Das ist schon echt klasse. Ja.
Ja, und genau das ist auch wieder ein typischer Punkt an diesem, jetzt haben wir den Begriff Instrumentalisierung. Mein Gott, das ist auch schon wieder ein Wort, das wir uns rausgesucht haben, das auch nicht so einfach ist.
Können wir eben kommen.
Erst fängst du an mit Komplexität, dann kommst du mit deinem Fahrstuhl und jetzt bist du bei Instrumentalisierung angekommen. Das haut irgendwie nicht hin.
Willst du damit sagen, ich habe den Fahrstuhl instrumentalisiert, damit ich erklären kann, warum ich kein Internet habe? Nein.
keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast, aber du wirst schon deine Ideen gehabt haben. Jetzt habe ich aber tatsächlich ganz kurz den Faden verloren. Wo waren wir stehen geblieben? Hast du, kannst du den nochmal aufnehmen.
Du hattest nochmal Instrumentalisierung. Ja. Hm?
Genau, bei der Führung. Bei der Führung. Ne? Also ich finde das ja überaus spannend. Du hast vorhin angefangen mit dem agilen Manifest.
Ja.
Und wir müssen das Ding mal zerlegen, dieses agile Manifest. Ne? Es soll ja eigentlich so ein bisschen diese ganze Welt versuchen, ich nenne es jetzt mal so, in Grundwerte zu gießen. Ne? Also wenn wir über Agilität sprechen, dann ist das agile Manifest das Konstrukt, was dafür sorgt, dass Agilität funktioniert, bla 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 bla. Ja? Mhm. So, und jetzt kommen diese ganzen, jetzt nenne ich sie mal vorsichtig, selbsternannten Agilisten um die Ecke und sagen, ja, Agilität braucht keine Führung. Ich sage, wo steht das denn?
Stimmt nicht.
Wo steht das? Also wo in einem Regelwerk, wenn es denn ein Regelwerk geben mag, steht drin, dass Teams vollständig führungslos in der Gegend rumeiern können und damit erfolgreich sein werden? Wo steht drin, dass agil keine Führungskräfte braucht? Wer hat gesagt, selbst in New Work oder Holacracy oder wie diese Dinge alle heißen, ist ja per se ein Führungsaspekt hinterlegt. Ne? Also wer soll denn ein Unternehmen lenken? Jetzt mal, wer guckt denn da drauf, dass wir wirtschaftlich sind? Ne? Wer guckt denn da drauf, das begreift doch die einzelne Person gar nicht. Und damit meine ich gar nicht, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so doof dazu sind. Im Gegenteil, sie sind schon schlau genug. Aber in diesem ganzheitlichen System des Unternehmens verstehen die doch gar nicht, was notwendig dafür ist, dass wir überhaupt überlebensfähig sind. Also ich meine, viele Angestellte laufen heutzutage ins Büro, denen ist gar nicht bewusst, dass ihre Arbeitsleistung in Bezug auf das, was sie liefern, dafür sorgt, dass sie überhaupt einen Büroraum haben. Das wird so als selbstverständlich hingenommen. Oder kennst du wahrscheinlich auch. Also viele Angestellte sagen, ich kriege ja monatlich mein Gehalt. Ja, wo kommt denn die Kohle her? Ja, von meiner Firma. Mhm. Ja, aber wer kümmert sich denn darum? Also wer sorgt denn dafür, dass das alles funktioniert? Also irgendjemand sitzt ja da. Und je weiter ich das runterkaskadiere, bis auf Teamebene, brauche ich ja trotzdem sowas wie eine Führungskraft.
Naja, und es gibt zwei Führungskräfte definitiv im Agilen. Das eine ist der agile Coach, Scrum Master oder wie auch immer, Servant Leader. Das ist vielleicht der Unterschied. Ein Dienender, der führt. Ja. Und der Product Owner an sich, der für das Was steht, ist auch eine Führungskraft, weil die oberste und edelste Pflicht ist, des Product Owners ist auch mal Nein zu sagen, wenn ein Wunsch, eine Idee nicht ins Konzept passt, nicht ins Budget passt, nicht auf das einzahlt, was am Ende entwickelt werden soll. Das ist Führung. Ganz klar. Ganz klares Ding. Ganz davon abgesehen, dass ich 150% bei dir bin. Es braucht halt, ne, diese Kaskadierung etc. Es braucht Leute, die das große Ganze im Griff haben. Es braucht eben diese Visionen. Es braucht die Ziele. Es braucht Leute, die das Marktumfeld auf eine ganz andere Art und Weise im Blick haben und umsetzen in innere Richtungen, in innere Strukturen. Und wie du ja eben schon gesagt hast, ne, Menschen ohne Führung und ohne Struktur ist ein schwieriges Geschäft auf diesem Planeten. Es funktioniert halt nicht.
Ja. Und ich zitiere da ja auch immer gerne einen lieben Kollegen von uns, den Henrik Knieberg. Kennst du den? Der Henrik Knieberg, der ist verantwortlich hier für diese Nummer da, Spotify-Modell und diesen ganzen Kram. Ne? Das ist ja auch so eine geile Geschichte. Ne? Das ist ja so ein Knaller aus der agilen Welt, wo ich immer wieder schreien könnte vor Lachen. Henrik Knieberg, der hat irgendwann in den frühen 2010er Jahren saß der tatsächlich bei Spotify. Er schreibt selber noch darüber oder hat es irgendwann mal zitiert, sagte, also ich war ja beauftragt, um aus diesem staubtrockenen Unternehmen, Spotify wohlgemerkt, staubtrocken, langweilig hat er es genannt, irgendwo so eine kreative Buchte zu machen. Ja, das ist mit einem Kollegen zusammen, hat er sich hingesetzt und hat ein White Paper geschrieben und hat das Spotify-Modell genannt und hat dann erklärt, weißt du, wie das so alles zusammenhängt und so könnte man bei Spotify arbeiten, wohlgemerkt, so könnte man, total lustig, in Squads und Tribes und hat dann tolle Kunstkonstrukte gebaut und so weiter und so fort, ne? Und die Wahrheit der Geschichte ist ja, dass Spotify so in dieser Form nie gearbeitet hat. Er beschreibt in diesem White Paper ja gar nicht, wie Spotify gearbeitet hat, sondern er beschreibt die Vorstellung, wie er denkt, dass Spotify hätte arbeiten müssen. Wir haben da zwar ein eigenes System entwickelt und hallo, also ich meine, sorry, man hört uns ja auch bei Spotify, wir wissen, wie erfolgreich dieser Laden ist, hey, gar keine Frage. Aber ist auch wieder so eine geile Nummer, wie er das damals auf die Beine gestellt hat. Aber zurück zum Faden mit Hendrik Nieberg. Er hat es irgendwann mal in so einer, da ist es so ein Typ, der zeichnet gerne und hat es irgendwann mal dargestellt in so einer kleinen Grafik und meine, so kleine Smileys sind die Mitarbeiter, ne? Und dann gibt es die Führungskräfte, die mit dem Hut auf. Und dann gibt's so einen Punkt in so einer Matrix, der oben, müsst ihr euch mal raussuchen, oben rechts in der Ecke steht, da zeigt die Führungskraft in eine Richtung und sagt, wir haben ein Problem, findet raus, wie es geht. Und die Smileys waren alle fröhlich und haben alle in die gleiche Richtung geguckt. Und irgendwie war klar, naja, okay, die Führung hat den Rahmen gesetzt und hat gesagt, aber ihr dürft rausfinden, wie es geht. Ihr seid diejenigen, die es nachher umsetzen. Das finde ich halt einfach geil, wenn ich so an Führung im agilen Kontext denke. Die ist nicht mehr zu sagen, hier, Order per Mufti, komm. Also alle im Gleichschritt Marsch. Und wenn ihr so lauft, wie ich euch das sage, dann funktioniert die Nummer. Sondern die Führung ist mehr dafür sorgen, Rahmenbedingungen zu schaffen, Möglichkeiten, Räume zu schaffen, Freiräume zu organisieren, Menschen zusammenzubringen, dass sie kommunizieren und damit so eine Richtung gelaufen werden kann, damit es einfach funktioniert. Na, und hier sind wir wieder bei dem Punkt, Achtung, instrumentalisier doch die agilen Frameworks nicht und mach den Sheriff zum agilen Coach, das wird nicht funktionieren. Ne? Spannende Nummer eigentlich.
Ja, absolut, absolut. Ja, und das ist halt so, ne? Also diese wertschätzende Führung, diese dienende Form der Führung und damit auch die Grundidee hinter dem ganzen agilen Manifest, ne? Menschen, ihr Handeln, ihr Tun und ihr Streben in den Mittelpunkt zu stellen. Und das, glaube ich, du stößt ja auch in allen halben immer mal wieder auf Artikel, wo es um moderne Form von Führung geht, Führen mit Hirn und wie das nicht alles heißt. Das sind einfach Punkte, immer mehr dazugelernt, dass man wirklich den Menschen, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, ihren Handeln in den Mittelpunkt stellt, weil ohne die ist auch Führung nicht notwendig, weil dann hast du nichts, was du führen kannst und hast auch nichts, was du irgendwie strategisch, wo du in eine Richtung zeigst und alle Smileys laufen in die Richtung und finden die Lösung. Ja, das ist halt auch immer nochmal ganz wichtig. Und deswegen bin ich ja auch unter anderem so ein Fan von dem agilen Framework, weil ja in den, ich glaube, 2010er Jahren irgendwann diese Trennung aufgekommen ist zwischen dem Was und dem Wie, also zwischen dem Product Owner, der für das Was steht und für das Produkt und dem Wie, dem agilen Coach, Scrum Master oder wie sie sich auch alle immer nennen, in den Funktionalitäten, der für das Team zuständig ist, für den People Stream, für die Framings, für das Umsetzen und für das Entwickeln der ganzen Geschichte, dass man das wirklich ein Stück weit voneinander getrennt hat und wirklich gesagt hat, okay, wir brauchen da eine gewisse Professionalität auf beiden Seiten, die für sich selber steht, aber die auch eng im Kontakt miteinander ist und ganz eng im Austausch für das Team, für den Erfolg des Produkts, der Idee, der Programmierung, die man da macht und so weiter und so fort. Das finde ich großartig und da bin ich auch bekennender Fan dieser Konstruktion, weil es beides braucht.
Richtig. Total. Und schon landest du im Endeffekt auf eine gewisse Art und Weise schon wieder zurück, also back to the roots, ne? Landest wieder im Jahr 2001 im agilen Manifest, weil da ist es doch einfach mal aufgeschrieben worden. Ne? Also zerlegen wir das Ganze doch einfach mal. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Ne? Was steckt da eigentlich dahinter? Ich meine, hallo Mitmenschen, Menschen zusammenbringen, Kommunikation untereinander, Lösungen schaffen, indem man miteinander redet. Ne? Individuen und Interaktionen sind wesentlich wichtiger als der Einsatz von irgendwelchen digitalen Administrationstools. Und ich meine, ihr kennt sie alle. Ihr habt sie alle schon mal gehört, ich brauche sie hier nicht namentlich zu erwähnen, aber die werden doch immer wieder benutzt. Und statt miteinander zu reden und mal 5 Minuten zum Hörer zu greifen, wird ein Ticket nach dem anderen in der Gegend rumgeschickt. Ne? Das ist es doch, wovon was nicht funktioniert. Und das ist doch das, was für diesen erhöhten Workload der Leute sorgt. Keiner weiß doch gar nicht mehr, wenn du dir deine Ticketfluten anguckst, was arbeite ich denn sofort? Was mache ich denn jetzt? Und Und ich sage immer, Leute, greift zum, also wenn es noch einen Hörer gibt, die meisten haben das ja nicht mehr, so ein Telefon auf dem Tisch stehen, ja. Das läuft heutzutage auch, ne, sind wir wieder am Anfang, digital, finde ich auch geil, ne, aber mach doch einfach mal ein kurzes Telefonat mit jemandem und du wirst sicher sein, dass du innerhalb von 2 Minuten die Lösung hast, für die du bisher 50, 60, 70 Tickets in der Gegend rumgeschickt hast. Ne? Also Individuen, Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen. Ne? Punkt. Ist einfach so.
Werkzeuge, wichtig, gutes Begleitmittel. Wenn man sich dafür entscheidet, das Richtige zu tun und sie entsprechend zu nutzen, auch Prozesse, ja. Hey, der Happy Path muss aufgeschrieben werden, damit ich A, weiß, wie es funktioniert und jemandem zeigen kann. Und auf der anderen Seite eben auch bestimmte Blocking Points und Red Flags setzen kannst und sagen kann, da muss ich dann arbeiten. Aber ein entscheidender Punkt, was du auch gerade sagst, Marc, am Ende, wenn ich mich mit Tickets beschmeiße, wenn es zur Eskalation kommt und ich keine Lösung programme, was tue ich dann? Ich rede miteinander. Das ist in jedem Unternehmen am Ende genau der Fall. Irgendeiner lädt zum Meeting ein, die Leute reden miteinander und das Ganze wird zu einer Lösung geführt.
Und nichts anderes ist das, worum es geht. Ne? Also hier nochmal Punkt machen. Agil gleich Kommunikation miteinander, gleich Austausch miteinander, gleich gemeinsam Lösungen schaffen. Das ist auch genau das, wovon wir hier sprechen, wenn wir über Komplexität sprechen, weil genauso werden wir auch komplexe Herausforderungen an allen Stellen lösen kriegen. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. manchmal
klappt das üben hier.
Nicht. Ja, komm, das ist jetzt, ist ja, ich meine, ist ja nicht so schlimm, wenn ich mich nur mal 2-3 Mal verquassel. Wir sind ja hier 45 Minuten dran, das ist ja auch gar nicht so schlimm.
Wir sind unter uns, genau.
Wir sind unter uns, ganz genau, richtig, ja. Also, miteinander reden, miteinander im Austausch sein, jetzt wiederhole ich es nochmal, und das ist total wichtig in der heutigen Welt, und so werden wir komplexe Herausforderungen gelöst kriegen. Ob das jetzt im Business ist, ob das in der Politik ist, ob das sonst irgendwo ist, aber da klappt es ja auch nicht in der Politik. Ich meine, da reden wir jetzt gerade gar nicht drüber, das Feld werden wir auch nicht aufmachen. Ich freue mich auf
immer jeden wieder Fall. Beim menschlichen Faktor, ne? Ist alles menschlich.
Ja, gut, ja. Ja, gut. Ja. Kommt drauf an, wo man hinguckt und fragt sich dann manchmal, ist das alles wirklich menschlich? Aber egal.
Kann das denn alles wahr sein, ja.
Ja, sehr schön. Klaus, was zerlegen wir beim nächsten Mal?
Du, ich finde die Idee mit dem agilen Manifest gar nicht schlecht. Lass uns daran mal festhalten und das aber nächste Mal nochmal was davon aufnehmen. Nehmen. Ja, genau, wir nehmen den Faden nochmal auf.
Wir nehmen den Faden mal nochmal auf. Und ja, für euch wie immer der Aufruf, der ihr da draußen sitzt und hört und lauscht und uns folgt und alles tut und uns verflucht jeden Tag, nachdem wir so lange gequatscht haben. Für euch nochmal der Aufruf, alles das, was euch interessiert, alles das, was wir zerlegen sollen, worüber wir mal reden sollen, lasst es uns bitte wissen, kommentiert, schreibt E-Mails, meckert rum, teilt alles, was ihr teilen möchtet bei LinkedIn, Facebook, Instagram und wo auch immer ihr unterwegs seid. Wir nehmen auf jeden Fall alles ernst und freuen uns total drüber, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns kommentiert und wenn ihr uns kritisiert, weil ihr wisst ja, wer miteinander redet, kommt weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, Klaus.
Ich freue mich schon drauf.
Na, vielleicht klappt es ja dann mit dem Fahrstuhl.
Internet wäre mir tatsächlich wichtiger als der Fahrstuhl, aber schön, dass du mich nochmal an meine Leiden in den kommenden Tagen erinnert hast.
Rein,
alles klar. Marc, bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
Vielen Dank, dass ihr heute bei 10 hoch 8 dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Klaus Wunderlich und Marc Schmettkamp neue Ansichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Eure Unterstützung hilft uns weiterhin, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf LinkedIn. Dort nehmen wir den roten Faden jeder Folge für euch wieder auf.